Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und heute haben wir ein super spannendes Thema dabei, nämlich ein EZB-Trial zur Emission einer digitalen Namensschuldverschreibung. Am 8. Oktober 2024 erprobten die V-Bank, Cashlink Technologies, die Helaba und das Bankhaus Metzler unter der Nutzung der Trigger Solution der Bundesbank die taggleiche Emission einer digitalen Namensschuldverschreibung. Die Emittentin dabei war die V-Bank, die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen eben. Als Cash Settlement Agent für die V-Bank agierte die Helaba, zu der die V-Bank rechtlich gehört. Käufer der Namensschuldverschreibung war das Bankhaus Metzler. Der Market DLT Operator Cashlink übernahm die Tokenisierung der Namensschuldverschreibung und stellte die Blockchain-Infrastruktur zur Durchführung des Geschäfts bereit. Ja, und diese ganze Erprobung fand in Form eines Trials statt, umfasste damit die Emission einer realen Namensschuldverschreibung und führte unter Nutzung der Trigger Solution der Bundesbank wirklich zu einer realen und finalen Buchung in Target, dem Zahlungsverkehrssystem des Eurosystems. Ich finde, wir sind hier in einem super interessanten Spannungsfeld unterwegs. Da ist natürlich einerseits das klassische bewährte Finanzinstrument namens Schuldverschreibung im traditionellen Finanzsystem und auf der anderen Seite mit der Blockchain eine hochmoderne technische Infrastruktur. Und wir fragen uns, wie passt das zusammen und vor allem, warum der ganze Aufwand? Und um diese spannenden Fragen zu beantworten, haben wir heute zwei absolute Experten zu Gast, denn sie waren Teil des ganzen Projekts. Begrüßen wir einerseits Christian Former von der V-Bank, der das Projekt von Seiten Treasury betreute, und auf der anderen Seite Jens Hermann Paulsen von Deloitte. Er ist dort Director und Blockchain-Experte und hat das Projekt auch begleitet.
Vielen Dank. Schön, dass wir da sein dürfen.
Vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung, Michael.
Ja, schön, dass ihr heute da seid, eure Lektionen, Lessons learned mit uns teilt. Stellt euch gerne am besten einfach direkt selber mal vor.
Ja, dann starte ich gerne. Mein Name ist Christian Former. Ich arbeite bei der WI-Bank. Die WI-Bank ist die Wirtschafts- und Infrastrukturbank des Landes Hessen, also eine klassische Förderbank, eines der zahlreichen Landesförderinstitute in Deutschland. Ich bin seit über 25 Jahren im Kapitalmarkt tätig, verschiedene Assetklassen, verschiedene Tätigkeiten, meist als Händler unterwegs. Seit jetzt fast 4 Jahren leite ich das Treasury der WI-Bank. Ich habe zuletzt 2020 mein MBA-Studium an der Frankfurt School beendet. Dort hatte ich das große Vergnügen, damals noch unter Philipp Sandner meine MBA-Thesis zu schreiben zum Thema Smart Derivative Contracts und einen Implementierungsversuch. Das war so mein erster Berührungspunkt zu diesem weiten Feld der neuen Welt, des neuen Kapitalmarkts. Und seitdem hat mich das nicht wieder losgelassen. Ja, schließlich endlich konnten wir uns dann Ende letzten Jahres dazu durchringen, dieses Projekt, was wir heute hier besprechen, durchführen zu wollen. Und damit übergebe ich gerne an dich jetzt.
Ja, Christian, freut mich, dass wir hier zusammen sind heute. Mein Name ist Jens Hermann Paulsen. Ich bin Director bei Deloitte, bin da verantwortlich für Deloitte Central Europe für das Thema Web3 und digitale Assets. Ich darf mich seit 2019... Nee, stimmt gar nicht, seit 2016 mit dem Thema beschäftigen. Da hat die Firma lange Atem bewiesen. Seitdem entwickelt sich das Thema ja auch stetig weiter vom starken Fokus auf Bitcoin. Anfangs hatten wir einen sehr starken Fokus auf das Thema Banking. Dann ist das ganze Thema mehr in die Industrie gegangen. Und mit den Entwicklungen, über die wir heute sprechen, und den regulatorischen Entwicklungen, wandert das Ganze wieder zurück in die Bankenwelt. Was ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend finde. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute darüber hier sprechen dürfen.
Ja, wir freuen uns auch darüber, dass ihr heute dabei seid und genau eure Erfahrungen zu diesem Projekt mit uns teilt. Ich würde vorschlagen, starten wir direkt voll durch. Wir haben 3 Blöcke mitgebracht. Der erste Block konzentriert sich auf die Frage der Grundlagenmotivation. und vor allem auf das zugrunde liegende Asset, nämlich die Namensschuldverschreibung. Was sind denn überhaupt Namensschuldverschreibungen?
Eine Namensschuldverschreibung ist eine besondere Form der Schuldverschreibung, bei der der Gläubiger, also der Käufer, unser Investor, namentlich in der Urkunde genannt wird und da auch bei uns entsprechend ins Register eingetragen wird. In der Unterscheidung zu einer Inhaberschuldverschreibung, bei der der Anleiheinhaber meist anonym bleibt, ist das hier die deutlichste Abgrenzung. Weiter muss man wissen, dass eine Inhaberschuldverschreibung einen rechtlichen Wertpapier darstellt, während eine Namensschuldverschreibung ein Anlageinstrument ist. Und da liegt dann auch die eigentliche Herausforderung in der Durchsetzung und Umsetzung dieses Projektes.
Alles klar. Also eine Schuldverschreibung auf den Namen eines bestimmten Gläubigers, wobei die Übertragung nur durch Abtretung oder Zession möglich ist. Und stimmt mir zu, dass es typischerweise großvolumige Transaktionen im institutionellen Bereich sind, die ja dann noch häufig maßgeschneiderte Konditionen für einzelne Investoren bieten und ein beliebtes Instrument einfach vor allem bei Förderbanken und im institutionellen Geschäft ist?
Das war auch der Grund, warum wir uns der Sache angenommen haben, warum wir uns eine Namensschuldverschreibung für dieses Tokenisierungsprojekt ausgesucht haben. Die Namensschuldverschreibung stellt eins der Hauptrefinanzierungsinstrumente für uns am Kapitalmarkt dar. Wir unterscheiden uns da von anderen Landesförderinstituten ein klein wenig. Wir bedienen da auch die ganze Palette von circa 2 bis maximal 30 Jahren Laufzeit. Unsere Investoren verlangen einfach danach, dass wir in Form von Private Placements eben diese Namensschuldverschreibungen unseren Investoren anbieten. Du hattest ja eingangs schon gesagt, andere Marktteilnehmer stürzen sich da eher auf das Thema Inhaberschuldverschreibung, das ja auch durch das EWPG abgedeckt ist. Das war also an der Stelle auch das Kalkül von uns, da zu sagen, gut, okay, wenn andere das schon machen und dieses Thema näher ergründen, dann kann man das in der späteren Phase dann für uns einfach adaptieren, weil es ja dann schon ergründet wurde. Und für uns war wichtig, eben dieses Thema Namensschuldverschreibungen zu beleuchten, weil es eben gerade nicht explizit im EWPG aufgeführt ist.
Was spannend war, fand ich eigentlich, ist natürlich, dass es dann doch kein Showstopper war, dass es eben nicht im EWPG ist, sondern sich durchaus andere Möglichkeiten ergeben haben, dass wir es nutzen konnten. Ich glaube, es würde den Prozess vereinfachen, wenn es im EWPG wäre. Das ist es jetzt nicht, aber es hat ja trotzdem gut funktioniert. Christian, vielleicht müsst du das auch nochmal ausführen. Also ich fand es wirklich interessant, weil wir haben ja zwischenzeitlich gedacht, das könnte schwieriger werden, aber es hat ja gut funktioniert.
Genau, das ist sowohl bei unserem Projekt als auch bei anderen Projekten, die im Markt durchgeführt wurden, immer wieder eine der Hauptherausforderungen gewesen. Wie kann ich eigentlich an der Stelle etwas tokenisieren, was bislang doch in Form einer physischen Urkunde gehandelt wurde? Wir haben dann während des Projektes ziemlich schnell festgestellt, das ist zwar eine Herausforderung, aber das ist an der Stelle eben gerade kein Showstopper. Und man kann diesen Weg gehen und wir können sagen, dass wir diese Nuss dann auch geknackt haben werden.
Gut, so viel mal zum zugrunde liegenden Asset, das hier tokenisiert wurde. Ich finde, es ist schon immer wichtig zu fragen, warum ein Asset überhaupt interessant für Tokenisierung ist. Ja, also ich bin nicht der Meinung, dass wir alles on-chain bringen müssen. Und deswegen müssen wir jetzt auch diskutieren, warum sind gerade Namensschuldverschreibungen interessant für Tokenisierung?
Also, wie ich gerade schon gesagt habe, für uns ist es ein wichtiger Bestandteil und Baustein der Refinanzierung. Und eben ein weiter fehlender Teil der Bemühungen rund um die Tokenisierung und da auch das EWPG. Für uns gehört es einfach zum kompletten Baukasten der Kapitalmarktinstrumente mit dazu. Und wenn wir vom Finanzmarkt oder Kapitalmarkt der Zukunft sprechen, wo viele Dinge später ineinander greifen, dann gehört für mich auch die tokenisierte Namensschuldverschreibung, die digitale Namensschuldverschreibung damit dazu, damit wir nachher dann eben auch aus dem Vollen schöpfen können. Weiter ist es für uns interessant, weil wir eben ganz bewusst auch auf die Urkunde zukünftig verzichten wollen und dass man eben das Thema Zession, also Abtretung, das heißt, der Ursprungsinvestor verkauft an einen neuen Investor weiter und hat uns dann bislang eine Abtretungsanzeige in Briefform oder E-Mail-Form übermittelt, dass man das eben zukünftig auch digital abbilden kann, was die Prozesse nachher auch dann deutlich schlanker macht.
Da haben wir eigentlich auch einen interessanten Trick verwendet, wenn man so möchte. Wir haben zwar das EWPG nicht genutzt, aber wir haben ja trotzdem einen Registerführer genutzt, Cashlink, um diese digitale Abtretung abzubilden, über die du eben gesprochen hast. Das heißt, wir nutzen trotzdem das Register, nicht in der Form, wie es reguliert ist, aber in der technischen Form im Grunde, um das Ganze nachzuhalten. Insofern merkt man auch, dass die Nähe zum EWPG und die Abbildung dieses Produkts da drin jetzt nicht weit weg gewesen wäre. Das hat einfach nur nicht stattgefunden.
Ja, jetzt ist ein Argument sicherlich, dass sich noch wenige Marktakteure auf dieses Underlying stürzen, was Tokenisierung betrifft. Ein valides Argument ist sicherlich auch, dass es halt, wenn wir wirklich eine vollständig tokenisierte Asset-Landschaft haben wollen, dann muss man es auch machen. Also Stichwort fehlendes Puzzlestück. Argument, an die ich gedacht hatte, ist einfach ein heutiger hoher manueller Aufwand bei der Abwicklung im traditionellen Finanzmarkt, Infrastruktur, dokumentenbasierter Prozess mit Medienbrüchen, lange Settlement-Zeiten durch manuelle Prüfungen, Optimierungspotenzial durch die Digitalisierung und auch die großen Volumina, die dann auch die Investitionen in die Blockchain-Technologie hier rechtfertigen. Ja, waren das Gedanken, die bei euch auch eine Rolle gespielt haben?
Du sprachst ja eben vom Thema Puzzlestück. Entschuldigung, Christian, du sprachst ja eben vom Thema Puzzlestück und ich glaube, eins, was wir hier ganz wichtig einbringen müssen, ist tatsächlich das Settlement hinten raus. Also die Triggerlösung der Bundesbank, die ja auch verwendet worden ist, um eben diese hohen Transaktionsvolumen gut abwickeln zu können. Das wird sicherlich was sein, wo wir gleich mal da reinschauen sollten. Aber Christian, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, vollkommen richtig, Michael. Das sind natürlich alles Themen, die da auch eine Überlegung gespielt haben. Jetzt könnte man natürlich argwöhnen, okay, das eine oder andere kriegt man vielleicht auch hin, ohne es direkt zu tokenisieren, indem man Prozesse erstmal effizienter und digitaler gestaltet. Aber spätestens dann, wenn es um das Thema Zahlungsverkehr geht, und das hatte ja Jens gerade schon angesprochen, dann wollen wir ja dahin kommen, dass wir dann auch neue Technologien nutzen können wollen. Und uns fiel das Thema Triggerlösung der Bundesbank so ein Stück weit vor die Füße. Wir wollten es gerne nutzen, wir konnten es schließlich dann auch nutzen. Und jetzt ist es an uns eben zu bewerten, ist das so weit zukunftsfähig? Und das liegt ja nicht nur in unserer Hand. Wir haben da sind dabei, da ein Fazit zu ziehen. Die Bundesbank und die EZB selbst, die werden das ja im Nachgang dann auch noch tun, um sich eben dann auch da fit zu machen für den Kapitalmarkt der Zukunft.
Gut, ja, so viel zur Frage, was wurde überhaupt tokenisiert und warum sollte es tokenisiert werden? Was jetzt natürlich immer spannend ist, wie kommt so ein Projekt überhaupt in die Bank? Ja, also haben das Berater an euch rangetragen, hat das ein Vorstandsmitglied in der Zeitung gelesen und gepusht oder kam das bottom-up aus irgendwie der IT oder einer Innovationsabteilung? Vielleicht könnt ihr das ein bisschen schildern, wie dieses Projekt in die Bank gekommen ist und ja, durch welchen Gremienlauf es dann gegangen ist, bis wirklich durchgestartet wurde.
Ich hatte ja eingangs zur Vorstellungsrunde schon mal gesagt, dass mich das Thema schon länger beschäftigt. Es gab zwischendurch nach dem Thema Smart Contracts für Derivate nochmal eine informelle Anfrage auch zu ähnlichen Themen der Tokenisierung. Ich glaube, wichtig und entscheidend ist an der Stelle auch das richtige Timing, dass man da eben nicht zu früh anfängt. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon andere Projekte gesehen, die Zeit nicht überdauert haben. Jetzt, glaube ich, war einfach der richtige Zeitpunkt, auch Und wir sind, das hatte ich eingangs noch nicht gesagt, wir sind eine sogenannte AIDA-Konstruktion. Das heißt, wir sind die Anstalt in der Anstalt der Helaba. Die Helaba ist die Landesbank Hessen-Thüringen. Da hat man auch im Vorstand und im Management erkannt, dass man das Thema Tokenisierung stärker forcieren muss. Und man hat da ein Tokenisierungsprogramm aufgesetzt. Ein Teilprojekt davon ist eben unsere Bemühungen hier zur digitalen Namensschuldverschreibung. Das heißt also, ja, wir sind ein Teil wieder eines Puzzles innerhalb der Helaba. Die Idee dazu, die gab es tatsächlich schon länger. Wir sind froh, dass wir jetzt mit den Beteiligten wie Helaba, weil es unsere Mutter ist und an der Stelle, da kommen wir nachher noch dazu, auch unseren Zahlungsverkehr abwickelt, dass wir das zusammen mit denen umsetzen konnten und dass wir jetzt auch das Momentum nutzen. Ja, ich meine, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Triggerlösung der Deutschen Bundesbank, die ist ja nur für wenige Monate geöffnet, auch wenn es schon Stimmen aus dem Markt gibt. Man möchte doch überdenken, das nicht dauerhaft zu öffnen oder abermals zu öffnen, um eben da weitere Feldversuche unternehmen zu können. Aber das Momentum ist jetzt und das wollen wir nutzen an der Stelle.
Ich glaube, da kommen immer viele Sachen zusammen. Wir sehen das ja auch bei anderen Kunden. Also das Momentum ist das eine und die Triggerlösung und auch der doch für solche Projekte recht eng gesteckte Zeitraum des Testens sorgt schon dafür, sowas zu beschleunigen. Von daher gar nicht so negativ, dass der kurze Zeitraum da war. Es jetzt zu beenden wäre allerdings tatsächlich wahrscheinlich auch nicht das Allerbeste, weil sowas wieder zu starten, jetzt erstmal gestoppt ist, hat ja auch eine gewisse Anlaufschwierigkeit. Aber das ist so das eine, die Puzzlestücke, und ich habe das ja in anderen Folgen auch schon ein paar Mal behandelt. Was kommt da eigentlich zusammen, was braucht es? Das ist Thema Zweitmarkt hinten raus. Wir sehen da eine regulatorische Lösung am Ende des Horizonts. Settlement, wir sehen da eine EZB, wir sehen drei Zentralbanken, die Lösungen bereitstellen. Das ist natürlich auch wirklich spannend, dass das zusammenfällt. Und am Ende ist es dann aber auch nochmal institutgetrieben. Also es braucht schon Management-Buy-in. Und es braucht aber auch immer die Einzelpersonen, die es treiben und nach vorne bringen, den Status quo ändern zu wollen. Das passiert aus Eigeninteresse, das passiert aber auch einfach aus technologischem Interesse. Man sieht es ja auch in vielen Instituten, dass es sehr stark aus der Technik, aus der Abwicklung gekommen ist. Gar nicht so viel von der Produktseite, und das ändert sich jetzt so nach und nach mit den verdichteten Zeichen und beschleunigt sich auch. Man sieht das ja auch in dem BaFin-EWPG-Register. Da kommt ja laufend mehr dazu, und eigentlich hört man jetzt so jede Woche über eine Transaktion, die dann noch abgewickelt wird in dem Bereich. Also ist es schön zu sehen, dass es sich beschleunigt, aber es hat auch ein bisschen gedauert, bis dieser Stein ins Rollen gekommen ist.
Ja, es kommen viele Faktoren zusammen, die es dann sicherlich auch einem Gremium leicht machen, so ein Projekt zu starten. Die Bundesbank-Trigger-Lösung steht zur Verfügung. Wir erleben eine steigende Nachfrage nach effizienteren Prozessen. Es gibt Kostendruck im Banking-Sektor. Die Blockchain ist als technologische Lösung reif oder wird immer reifer. Und es kann natürlich auch Wettbewerbsvorteile durch Innovation bringen, also allein schon niedrige Settlement-Zeiten. Ja. Und das sind sicherlich Mitgründe, ja, warum sich die WIBank jetzt entschlossen hat, dieses Projekt zu starten und durchzuführen. Jetzt gibt es ja noch einen spannenden Sonderaspekt, nämlich die Tatsache, dass Namensschuldverschreibungen eben nicht vom EWPG abgedeckt sind. War das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für euch, ein Bug oder ein Feature?
Am Ende kann man sagen, ist es relativ unerheblich. Es macht die Sache, glaube ich, grundsätzlich ein Stück weit anstrengender, weil man, wenn man es sauber machen möchte, und den Anspruch haben wir, vielleicht die eine oder andere Schleife mehr mit einer Aufsichtsbehörde drehen muss, bis man zu der Lösung kommt. Wir hätten uns natürlich gewünscht, es wäre direkt im EWPG schon verankert, aber das heißt ja nicht, dass es das nicht in der Zukunft sein kann. Oder Jens, wie sind deine Einlassungen dazu?
Nee, ich sehe das genauso. Es hat dann nur ein Ende, wie weniger Aufwand erzeugt als befürchtet. aber es wäre eine rundere Sache gewesen, wenn dieser Schritt auch noch kommen würde. Aber ich finde, es zeigt ganz gut, dass nur weil etwas nicht im EWPG ist, ist das nicht ein totaler Showstopper, was auch sicherlich interessant ist dann für andere Produktklassen, andere Assetklassen. Wobei, Michael, ich stimme dir zu, alles auf Gedeihen verderbt zu tokenisieren, macht dann auch keinen Sinn. Da sehen wir auch ein paar Beispiele, wo der Mehrwert doch sehr eingeschränkt ist.
Also ich vermute mal, es hat euch größere Flexibilität bei der technischen Umsetzung gegeben. Die Implementierung war auch einfach schneller möglich, zum Beispiel weil keine Schleife mit dem Regulator nötig war. Und es ist jetzt natürlich auch ein super spannendes Testfeld für spätere, dann regulierte Anwendungen, falls da noch eine Regulierung nachgeschoben wird. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn sich der Regulator dann auch an euch wendet, falls da noch eine Regulierung nachgeschoben wird. Genau, also falls es zu einer weiteren Episode kommt, werde ich diese Frage sicherlich stellen.
Aber ich muss ja fast sagen, ich bin das, was du gerade implizierst, ich bin ja fast begeistert, in welcher gefühlten Lichtgeschwindigkeit wir uns in Regulatorik hier bewegen und dann auch in welchem Pragmatismus, und das muss man ja auch mal sagen, bei aller Beschimpfung manchmal Deutschland gegenüber, wie langsam wir in bestimmten Prozessen sind und dass wir überreguliert sind. Also Regulierung braucht es natürlich für so ein Umfeld, für Investitionen. Ansonsten ist das Risiko einfach zu groß, dass man komplett daneben greift. Also da die Guidance ist schon wichtig, aber auch die Flexibilität, da was umzusetzen und Dinge nach vorn zu bringen. Und das ist mit dem EWPG ein Beispiel. Das Pilot-Regime ist irgendwie das nächste. Aber auch das Eurosystem, da pragmatisch Lösungen hinzustellen, die vielleicht nicht perfekt sind, die zeitlich eingeschränkt sind, aber durchaus genutzt werden können und nicht 3 Jahre vorentwickelt worden sind, in der Hoffnung, dass man das Richtige trifft, sondern tatsächlich mal was ausprobiert wird, man sich das evaluiert und das Ganze dann verfeinert und verbessert. Das ist ein sehr Start-up-artiger Ansatz, den man so vielleicht an vielen Stellen vorher nicht gesehen hat.
Erfrischend zu hören, ja. Start-up-Ansatz im hochregulierten Finanzumfeld, das ist erfrischend. Hey, ich schlage vor, machen wir die Klammer zu um unseren Einstiegsblock, die Grundlagen, die Motivation, außer ihr möchtet noch unbedingt etwas sagen zur Motivation des Projekts.
Gut, dann, ich glaube, wir sind da gut vorbeigekommen.
Dann ziehen wir doch weiter zu unserem zweiten Block, nämlich zur eigentlichen technischen Umsetzung. Jetzt habt ihr ja die Triggerlösung der Bundesbank verwendet. Wie kam es zu der Entscheidung und wie funktioniert das konkret?
Da haben wir ein bisschen über Pragmatismus gesprochen. Es ist ja nicht die einzige Lösung im Eurosystem. Wir haben noch 2 weitere. Die Nähe zur Bundesbank ist natürlich aus Deutschland gegeben. Ich glaube, das Interesse, Christian, zumindest im Großumfeld der Willibank oder Helaba, die anderen Lösungen auch zu testen und zu nutzen, ist durchaus da. Wir waren jetzt der Testballon für dieses eine, um da reinzugehen. Von daher war das schon eine opportunistisch-pragmatische Entscheidung an der Stelle, glaube ich, auch. Dem Standort auch geschuldet ist. Also nicht zwingend nur der technischen Ausgestaltung der Lösung, wobei die ja durchaus einen gewissen interessanten anderen Reiz mit sich bringen, weil die alle ja verschieden ausgestaltet sind.
Ja, also dem ist kaum was hinzuzufügen. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Helaba in diesem Tokenisierungsprogramm nicht auch andere Lösungen testet. Wir nehmen jetzt heute an einem Tag auf, wo ich heute Morgen auch im Markt angesprochen wurde auf eine neue Emission, die heute announced werden soll, die dann wieder eine andere Lösung als die der Bundesbank präferiert und wieder ein komplett anderes Setup hat als die schon bekannten, wie zum Beispiel das erste Kryptowertpapier der KfW, was wir auch vor einigen Wochen gesehen haben, wo wir uns auch schon mit daran beteiligt haben. Ja.
Ich wollte gerade darauf eingehen, das kommen wir bestimmt auch nochmal dazu, das ganze Thema Private versus Public und Anschluss, aber vielleicht, Michael, wahrscheinlich wolltest du auch gerade in die Richtung gehen, macht es mal Sinn, auch auf die Lösung zu schauen. Also wir haben die Triggerlösung jetzt ja ein paar Mal erwähnt. Müsste mich vielleicht bremsen, falls ich in einen Monolog verfalle. Ich versuche es mal kurz zu halten, aber was benutzen wir da eigentlich und wofür? Also die Triggerlösung der Bundesbank kann man sich im Grunde als Bridge, also als Brücke, um im DeFi-Bereich zu bleiben, vorstellen, zwischen dem klassischen Target-To-System und DLT, um es mal so zu sagen. Also sowohl Public als auch Private DLTs. Und es geht im Grunde nur darum, dass wir sicher und effizient diese tokenisierten Wertpapiere und Assets in Zentralbankgeld abwickeln können. Und das hat so im Grunde, ich glaube, so 5 Schritte. Ne, man muss sich erstmal darauf vorbereiten, auf einer DLT-Plattform sich einigen auf eine Transaktion. Das passiert aktuell off-chain, aber ich glaube, das ist dem normalen Business ziemlich ähnlich. Es geht also wirklich darum, den Vermögenswert zu bestimmen, über den Transfer zu sprechen. Der Verkäufer blockiert dann am Ende den geissueden Token auf der Plattform, um sicherzustellen, dass die Transaktion reserviert ist. Dann geht im Grunde von der Bank, die für die Zahlung verantwortlich ist, eine spezielle Anweisung an die Triggerlösung. Und die Anweisung ist darauf ausgerichtet, den Zahlungsprozess dann im Target 2 auszulösen, sobald die DLT-Plattform das Go für die Transaktion gibt. Deshalb haben wir durchaus noch die Chance, auf der DLT-Plattform das Ganze nochmal zu überprüfen und zu schauen, ob es sauber und vernünftig aussieht. Und diese Zahlungsanweisung wird dann von der zahlenden Bank oder eben einer autorisierten dritten Partei, nur wenn wir jetzt keinen direkten Target-Zugang haben, genehmigt, um dann auch sicherzustellen, dass alle Vorgaben soweit eingehalten sind. Und wenn diese Voraussetzungen für den Handel erfüllt sind und der Token reserviert ist, dann schickt die Triggerlösung eben den Zahlungsbefehl an Target 2, wo die Zahlung dann in Zentralbankgeld abgewickelt wird. Dann ist eben der letzte Schritt natürlich nach der Zahlungsabwicklung, dass der Token den Trigger bekommt, dass dies stattgefunden hat und dann eben an den Käufer übertragen wird. Und das ist es im Grunde auch schon. Das heißt, wir haben im Grunde im ganz klassischen Schnittstelle geschaffene API zwischen der neuen Welt und der Bestandswelt, ohne jetzt große Änderungen am Target-System vorzunehmen, was sehr pragmatisch ist aus meiner Sicht und vielleicht noch den Downside hat, dass wir ein paar Dinge nicht tun können, was so die Programmierbarkeit angeht, Transaktionen, aber wir können auf jeden Fall das Settlement vornehmen in Zentralbankgeld. Und das hat ja durchaus einen großen Vorteil eben auch in dem zeitlichen Ablauf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Jetzt hat ja die Triggerlösung der Bundesbank interessante Eigenschaften. Der Smart Contract verbindet einen Tokentransfer auf der Blockchain mit der eigentlichen Zahlung in Fiatgeld. Es findet eine automatische Prüfung der Zahlungsbedingungen statt. Es besteht eine direkte Anbindung an das Bundesbankkonto. Es wird Atomic Settlement ermöglicht mit einem Delivery versus Payment Mechanismus und es gibt standardisierte API-Schnittstellen. Habt ihr von all dem Gebrauch gemacht und habt ihr da irgendwo Schwierigkeiten gehabt bei den genannten Eigenschaften der Triggerlösung oder hat das alles reibungslos funktioniert?
Es hat erstaunlich reibungslos funktioniert. Also ich würde ja gerne davon reden, dass es große Hürden gab an der Stelle. Also wir haben von den Schnittstellen genutzt, beziehungsweise der technische Partner Cashlink hat sie eben genutzt an der Stelle. Ich glaube, wir haben vielleicht auch Glück gehabt, dass wir nicht die allererste Transaktion sind oder waren, die da durchgeführt worden ist, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber dafür, dass wir in einem Test, in der Teststufe sind und all die genannten Funktionen da sind, die du eben auch angesprochen hast, hat es wirklich gut funktioniert. Wir haben einen ganz kleinen Delay gehabt in der Transaktion, der dadurch geschuldet war, dass im Smart Contract ein Update noch nicht automatisch durchgezogen wurde. Das wurde dann getriggert in der Transaktion und das hat uns, ich glaube, 5 Minuten zurückgeworfen. Und das würde ich in der eingesparten Zeit mal als marginal bezeichnen, zumal man das sicherlich im Steady State vorher abgefangen hätte.
Eingesparte Zeit, sehr gutes Stichwort, ja, die Settlement-Zeit, die habt ihr in meinem Verständnis von T+2 auf 40 Minuten reduziert. Ja, wie habt ihr das erreicht?
Also zunächst mal die 40 Minuten, die sind jetzt bei Emission. Da gab es noch das eine oder andere, wo wir schon gesagt haben, das wollen wir verbessern. Und alle beteiligten Partner wollen, also wir werden auch das Thema der Endfälligkeit noch innerhalb der Triggerlösung testen. Man weiß, das ist nur noch wenige Tage bis Ende November geöffnet. Und da ist unser erklärtes Ziel, auch diese 40 Minuten nochmal deutlich zu unterbieten. Wo kommen wir her aus der alten Welt? T+2 Settlement, weil eben doch sehr viele manuelle Prozesse erforderlich sind. Ich hatte schon gesagt, ja, vielleicht gibt es auch andere Lösungen, da digitaler zu werden. Man kann jetzt natürlich, und das muss ich für uns konstatieren, wir kommen da, was das Thema der Abwicklung einer Namensschuldverschreibung angeht, schon noch aus einer ziemlich alten Welt und da könnte man bestimmt noch den einen oder anderen Zwischenschritt machen. Allerdings, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt an diese neue Technologie anzudocken und, wie schon vorhin gesagt, das als Puzzle zu sehen und es kann ja nachher dann egal sein. Jens hat ja gesagt, okay, das Register wird ja zum Beispiel auch, also das EWPG-Register von Cashlink genutzt. Wenn ich nachher eine Technologie habe und mir kann es egal sein, ob ich jetzt eine Inhaberschuldverschreibung oder eine Namensschuldverschreibung habe, weil es nur rechtliche Unterschiede noch im Smart Contract gibt vielleicht, dann habe ich ja da meine Synergien. Und da sind wir eben hingekommen, dass wir sagen, mit der Triggerlösung wollen wir da eben dieses T plus 0 Settlement auch erreichen. Ob das jetzt 5 Minuten, 10 Minuten oder 40 Minuten sind, das sei ja erstmal dahingestellt. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Optimierungsbedarf noch. Da sind wir aber dran, damit man das auch sehr schlank darstellen kann. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass natürlich auch der Druck, auch der internationale Druck weiter zunimmt. Es gibt ja Diskussionen in Übersee von im standardisierten Bereich von Anleihen von T plus 3 oder T plus 2 runterzugehen auf T plus 1. So, also auch da hat man im traditionellen Bereich erkannt, dass man die Settlement-Zeiten verkürzen muss. Aber wir sind hier halt in einem T plus 0 Settlement. Das ist für uns ein nettes Feature. Tatsächlich nicht so kriegsentscheidend wie gedacht. Bis auf das wesentliche Merkmal, dass wir dadurch eben das Settlement-Risiko und das Kontrahentenrisiko eliminieren können.
Okay, also was du sagst, ich habe jetzt gepitcht, dass diese Reduktion der Settlement-Zeit einer der größten Errungenschaften ist. Du sagst, ja, nein, den ist gar nicht so, sondern eher die Risikomitigation.
Da bin ich tatsächlich der Risikomensch. Also auch wenn ich Trescherer bin, aber ich will meine Risiken natürlich verstehen und ich muss ja im Zweifel ja auch irgendwo mit bepreisen. Und da das Thema, das Ausschalten von Risiken, ist für mich da ein maßgebliches Feature, was wir da haben. Ja.
Ich glaube, das hängt dann auch immer wieder an dem Asset. Weil Michael, ich würde dir schon zustimmen, dass das Tempo durchaus wichtig ist. Vielleicht eben nicht gerade bei dieser Art des Geschäfts. Bei anderen Arten sieht das bestimmt anders aus. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass wir neue Produktklassen sehen, also viel kurzlegbare Wertpapiere. Wenn ich halt ein Papier erstellen kann innerhalb von Minuten, das setteln kann und das auch wieder vernichten kann innerhalb von ein paar Minuten, dann werden wir sicherlich noch andere Produktklassen sehen, die vielleicht so noch gar nicht bestanden haben. Aber ja, bei der Namensschuldverschreibung großvolumige Geschäfte, die durchaus mit einer Ankündigung funktionieren, dann ist vielleicht der Risikofaktor sogar der größere,
ja. Ja, einen interessanten Aspekt, den ich nicht nur jetzt bei diesem Projekt beobachte, sondern auch bei einem eigenen, in dem ich involviert bin. In meinem Fall die Swiss Stablecoin AG, die einen Schweizer Franken Stablecoin emittieren möchte. Aber auch bei euch bleiben trotz Blockchain Intermediäre involviert. Und eine Frage, der ich mich immer stellen muss, warum? Warum schafft man es denn nicht, alle Intermediäre rauszulassen? Also welche Intermediäre sind denn jetzt in eurer Kette geblieben und warum?
Das ist in der Tat ein sehr spannendes Phänomen, was ich schon länger verfolge, dass ja eigentlich die Ursprungsidee der Technologie, nämlich dass ich genau die zahlreichen Mittelmänner rausnehme, dass das, je weiter wir voranschreiten, desto weniger passiert ist. Das ist natürlich auch ein Stück weit Eigeninteresse der Intermediäre, weil die sehen natürlich ihr Geschäftsmodell möglicherweise in Gefahr und versuchen sich da einfach anzupassen und ihre Rolle in einem neuen Marktumfeld wieder zu finden. In unserem speziellen Fall ist es eigentlich nur das Thema, dass wir selbst, als wir IBAN kein Bundesbankkonto haben und deswegen immer noch den Payment Agent benötigen. Das ist in unserem Fall, wie schon gesagt, die Helaba. Das in einer perfekten Welt bräuchte man das vielleicht auch zukünftig nicht mehr. Vielleicht ergibt sich da noch die eine oder andere Lösung, wenn wir später mal vielleicht auch einen digitalen Euro haben. Das kommt dann aber dann wieder darauf an, wer darf dann eigentlich berechtigt sein, entsprechende Wallets zu halten für einen Wholesale-CBDC der EZB zum Beispiel.
Ja, also die platte Beraterantwort wäre natürlich darauf, das sind Sicherheit und Compliance, das ist Risikomanagement, Liquiditätsmanagement, das ist Vertrauensbildung. Aber am Ende, ja, Christian, ich glaube, du hast, das sind zwei Dimensionen. Ne? Das eine sind Intermediäre, die durchaus ihre Berechtigung im Markt aktuell haben und sie auch gerne in der Zukunft weiter bewahren wollen. Gleichzeitig kommen ja auch neue dazu. Also wir haben ein Krypto-Wertpapierregister für beim EWG zum Beispiel. Das ist eine regulatorisch geforderte Rolle, sicherlich nicht ohne Grund. Jetzt hier in dem Projekt technisch anders genutzt. Ich frage mich, wie das on the long run aussieht. Also hat jede Bank in der Zukunft die Capability oder jeder Finanzmarkt aktuell die Capability, selbst einen Token zu issuen? Ich meine, rein technisch können wir die Stellar Blockchain nehmen. Also wir kriegen relativ schnell einen Token geissued. Was fehlt, sind, glaube ich, noch ein paar Standards, Templates, die dafür genutzt werden können. Man sieht ja auch einige Player, gehen dazu über, selbst Krypto-Wertpapierregisterführer zu sein. Also ich glaube, das Spiel, wie sich die ganze Arbeit da verteilt, ist noch nicht ganz durch. Da auch, glaube ich, verschiedenste Permutationen, ob man nun den Anspruch hat, das selbst zu machen oder sich an den Player anzubringen. Regulatorisch finde ich wichtig, dass er so Dinge vorgedacht sind, wie das es möglich sein muss, den Wertpapierregisterführer zu wechseln. Klingt trivial, ist aber natürlich nicht ganz unwichtig für so eine weitere Marktentwicklung. Aber ja, das ist ist doch weiter weg von dem Bild, was wir im ursprünglichen Bitcoin-Paper gesehen haben.
Ja, also einerseits ist es so, dass Anforderungen aus der Regulatorik, aus KYC, AML, aus dem Risikomanagement, aber auch die Vertrauensfunktion im System und vor allem die technische Integration in Bestandssysteme Intermediäre treiben oder verlangen. Ja, also wenn man all diese Anforderungen erfüllen will, dann führt es dazu, dass eher Intermediäre bleiben. Aber auf der anderen Seite fressen sie dann halt auch wieder die gewonnenen oder die Effizienzpotenziale weg und widersprechen exakt dem Charme der Blockchain, eine deutlich vereinfachte Finanzmarktinfrastruktur mit weniger Intermediären zu haben. Ja, also ich glaube, da findet sich die komplette Finanzszene noch und es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht im Sinne jetzt der Krypto-Maxis hier wieder viel Intermediäre haben, wobei die interessiert dann gar nicht die Anzahl der Intermediäre, sondern ja, die sind ja jetzt generell nicht Freunde des Bankensystems, egal wie viele Intermediäre in so einem Settlement jetzt beteiligt sind.
Ja, ich meine, Gleiches sehen wir ja, wir haben das ja vorher schon mal kurz angesprochen, in dem ganzen Umfeld, Public Solutions versus Private Solutions für das ganze Settlement. Und da sehe ich tatsächlich auch noch, das ist ja eine Erklärung, aber durchaus eine Regulierungslücke, die auch durchaus markthemmend wirken kann am Ende. Christian, wir beide hatten ja auch schon ein bisschen dazu gesprochen, was das ganze Thema Kapitalanforderungen und Co. angeht, zum Thema, wenn man jetzt auf einer Public Blockchain das Ganze machen möchte, kann ich überhaupt die regulatorischen Anforderungen erfüllen oder eben nicht? Wie siehst du das denn in der mittelfristig?
Das sind auf jeden Fall Punkte, die müssen weiter geklärt werden. Da sind wir noch nicht an dem Punkt und da ist eben einiges noch im Werden. Dass wir den Status quo, den wir aus dem traditionellen Kapitalmarktgeschäft oder dem alten Kapitalmarktgeschäft haben, dass wir das einfach noch nicht vollständig replizieren können in eine tokenisierte Welt. Ein gutes Beispiel war da zum Beispiel das besagte Kryptowertpapier, das erste der KfW, was in dieser Funktion auch gar nicht vorgesehen war. Aber zum Beispiel habe ich keine Anrechenbarkeit auf eine LCR. Dieses Papier selbst ist nicht EZB-fähig. Gut, jetzt kann man sagen, dass wir sind ja noch in einer frühen Phase. Aber ich muss es eben in einer tokenisierten Welt auch schaffen, dass ich mindestens den Status quo, den ich in meiner traditionellen Welt habe, dass ich den mindestens habe, plus vielleicht noch das eine oder andere Zusatzfeature, weil ansonsten stellt sich ja die Frage, warum mache ich diese Übung überhaupt? Ja, also auch das Thema Kosteneinsparung, kann man das jetzt an der Stelle wirklich schon so hart quantifizieren? Ich glaube, das ist schwierig, weil der Markt ja an sich erst noch im Entstehen ist. Wir selbst noch nicht so genau wissen, okay, welche Anzahl der Intermediäre wird es zukünftig eigentlich überhaupt bedarfen und wie sieht deren Kostenmodell aus? Gibt es einen Intermediär oder gibt es mehrere? Also kommen wir aus einer alten Welt, wo wir vielleicht ein Monopol oder ein Oligopol haben oder haben wir sehr viele Anbieter und ich kann mir dann den kostengünstigsten raussuchen. Und wie du schon gesagt hast, Jens, die Klärung, wie sieht das überhaupt mit der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung aus? Das muss eben so geklärt werden, zum einen für die Technologie, aber natürlich dann auch für die Papiere an sich. Also Papiere im Sinne von der Token an sich.
Ja, und wenn es geklärt ist, sonst will ich nicht noch mehr Salz in die Suppe kippen, weil ich bin ja froh, wenn sich das Thema weiterentwickelt, aber selbst wenn es geklärt ist und wir tatsächlich sehen, dass mehr Produkte darauf wandern, dann stellt sich ja auch die Folgefrage, können wir mit den bestehenden Sicherheits- und Compliance-Systemen eigentlich diese Produktklassen auch bedienen, ja? Oder müssen wir die nicht auch alle nochmal aufbohren und anfassen? Also sind die überhaupt dazu imstande, das zu prozessieren und einfach mal mit einzunehmen? Also ich glaube, wer gerade an seinem System arbeitet, der sollte sich tunlichst diese Fragen schon mal stellen. Wenn man das noch vor sich hat, dann wird die Frage sicherlich bei jedem irgendwann mal aufpoppen.
Gut, an der Stelle schlage ich vor, machen wir um unseren zweiten Block eine Klammer. Wir haben eure technischen Grundlagen, die Bundesbank-Trigger-Lösung diskutiert. Merkmale, die euch sicherlich geholfen haben, waren die hohen Sicherheitsstandards, die Zentralbankgeldanbindung. Es ist eine etablierte Institution, was ja auch in dem Innovationsumfeld Blockchain dann sicherlich hilfreich ist. Wie gesagt, es gibt die standardisierten Schnittstellen und es ist auch einfach eine zukunftssichere Infrastruktur, insbesondere wenn sie jetzt verlängert wird. Genau. Also widersprecht mir gerne, wenn ich die Diskussion hier falsch zusammengefasst habe. Aber das sind wahrscheinlich so die Argumente, die für eine Bundesbanklösung sprechen.
Absolut richtig. Das sind ja auch dann die Fragen, die mir dann wieder von unserem Management gestellt werden, wenn man sich schon so eines neuen Themas annimmt. Was bedeutet das eigentlich? Und je mehr Sicherheit man da hat, also mir schwebt jetzt da gerade der Vergleich vor, nutzen wir eine Bundesbank-Trigger-Lösung oder nutzen wir irgendeinen Stablecoin? Ich glaube, hätte ich hier mit irgendeinem Stablecoin agieren wollen, wäre das nochmal sehr viel schwerer intern verkaufen gewesen, weil natürlich damit nochmal ganz andere Risiken einherkommen. Also das ist für diese frühe Phase der Marktentwicklung, ist es absolut sinnvoll, dass man da diesen Weg geht.
Ich meine, die Evaluierung kommt ja auch. Wir wollen die Ergebnisse des Prozesses, glaube ich, nicht vorwegnehmen. Aber eins haben wir schon vorweggenommen, Christian, so ein bisschen. Ich glaube, der Markt fragt durchaus nach, dass man die Lösung A bestehen lässt. Das zeigt ja eine gewisse positive Resonanz, würde ich mal sagen, anstatt zu sagen, nee, bremst das bloß und fangt was Neues an. Sondern das ist ja ein sehr positives Bild, was eigentlich dazu zurechtkommt. Ich glaube, die Fragen, die sich dann stellen, ist eher, wenn ich so ein System habe auf einer DLT, was sind denn eigentlich zukünftig die Zeiten, die ich vom Target-System brauche, um Settlement anstoßen zu können? Also was sind eigentlich die benötigten Öffnungszeiten? Was bedeutet das eigentlich auch für die Menschen, die dort arbeiten? Dann auch die Frage, wer braucht denn zukünftig einen Anschluss ans Target-System? Sind das vielleicht ganz andere Player? Also wir sprechen jetzt ja viel über Interbanken, aber ist B2B nicht vielleicht auch ein Thema? Wenn wir jetzt über weniger Intermediäre sprechen, wäre ja auch die Frage, warum können nicht zwei große Industrieunternehmen auch ein Zentralbankgeld zetteln? Ohne eine Bank. Also die Frage muss man sich, glaube ich, schon mal stellen. Entschuldigung, Christian.
Da hätte ich schon einen Einwand, wenn ich jetzt an unsere Mutter denke. Ich glaube, die hat da wahrscheinlich noch ein bisschen Interesse daran. Auch wenn ich natürlich den Gedanken nachvollziehen kann, ja.
Und ich glaube, da gibt es auch gute Gründe. Wir sprechen ja auch über Liquidität und dann kommen wir nochmals wieder an das Thema Reporting, AML und Co. Also da, nicht ohne Grund gibt es ja diese Intermediäre, aber diese Fragen wird man sich in dem Prozess sicherlich mal stellen müssen.
Gut, dann ziehen wir doch weiter zu unserem dritten und letzten Block, nämlich so den Praxiserfahrungen, den Lektionen, die ihr gelernt habt und auch den Ausblick. Ein erst interessanter Aspekt sind sicherlich die EZB-Trials, in dessen Rahmen das Projekt ja auch stattfindet. Welche Erkenntnisse wurden denn gewonnen, ja, in diesen EZB-Trials aus eurer Perspektive?
Also ich hatte ja kurz gesagt, durchaus ein positives Marktbild habe ich wahrgenommen. Ich würde auch sagen, entgegen meiner eigenen ursprünglichen Meinung, wir müssen das voll tokenisiert haben, Ende zu Ende tut es eine Brücke auch. Das ist durchaus für mich auch eine Erkenntnis, die ich daraus ziehen würde. Damit kann man durchaus viel umsetzen und es ist auch ein Proofpoint, den wir endlich haben, um zu zeigen, dass da Mehrwerte drin sind. Das ist für mich auch eine Erkenntnis. Erst dadurch, dass wir das Settlement jetzt auch in Zentralbankgeld durchführen können, können wir dann auch wirklich die Mehrwerte mal zeigen, die Lücken aufzeigen und auch mal einen echten Business Case rechnen und nicht einen theoretischen. Und das macht ja durchaus, wenn wir wieder an Investitionsentscheidungen kommen, Management Buy-in, wie sind die Schritte nach vorne, einen riesengroßen Unterschied, ob man einen theoretischen Business Case aufbaut oder es ableitet aus Realerkenntnissen. Von daher ist das, glaube ich, wirklich spannend. Eine Erkenntnis, die für mich irgendwie noch offen ist, ist, und da fehlt mir vielleicht auch das Bild, weil ich nicht mit allen drei Lösungen arbeiten konnte, muss es denn eine sein? Oder könnten auch drei gleichzeitig bestehen bleiben? Das finde ich doch eine interessante Frage, die da offen bleibt. Also muss es eine Lösung sein, die wir am Ende dieses Prozesses haben, der EZB-Trails, oder könnten nicht auch die französische, italienische und die deutsche bestehen bleiben? Also was spricht eigentlich dagegen, verschiedene Möglichkeiten der Abwicklung zu haben, um ein Zentralbankgeld zu settlen, je nach Use Case, anstatt eine One-Size-Fits-It-All-Lösung zu haben, die sicherlich in der Entwicklung und Skalierung aufwendiger ist?
Ja, also so wie Geldformen koexistieren können, können auch Finanzmarktinfrastrukturen koexistieren. Ich bin da tendenziell eher bei dir, ja. Also ich glaube, es ist nur gut, Auswahl zu haben, Option zu haben, Wettbewerb unter den Geldformen und den Finanzmarktinfrastrukturen zu haben. Ja. Aber es sind natürlich auch alles Kosten, ja, die dann halt parallel entstehen. Ja, wenn ich jetzt so an Erkenntnisse denke, also wenn ich der Projektleiter wäre, dann wären für mich so Erkenntnisse jetzt, es wurde erstmal die technische Machbarkeit bestätigt. Es fällt nicht unter das EWPG und es ist auch nicht immer klar, dass solche Innovationsprojekte technisch machbar sind. Insofern check. Wo ich mich noch frage, ist, was die Skalierbarkeit betrifft. Ja, also habt ihr Skalierbarkeit in einem gewissen Maß schon nachgewiesen? Was wirklich auf eine hohe Nutzerzahl oder ist das noch nach oben gekappt? Ja.
Genau, das ist nach oben gekappt, weil wir momentan noch gar nicht die Marktakzeptanz für so etwas haben. Ich bräuchte ja willige Investoren, die sich dafür auch onboarden lassen. Ich habe mein oft bemühter Vergleich, wieder das Kryptowertpapier der KfW damals. Es hatte eine Bookbuilding-Phase von 8 Wochen. Das ist für einen Emittenten extrem lang und will er eigentlich gar nicht. Der will das eigentlich intraday oder maximal 1 oder 2 Tage die Bookbuilding-Phase haben. Diese Bookbuilding-Phase war aber absolut notwendig, weil ja potenzielle Investoren ongeboardet werden mussten, beziehungsweise im Zweifel mussten die überhaupt erstmal einen Neuproduktprozess durchlaufen. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, am Anfang habe ich irgendwann mal einmal dieses Thema Neuprodukt und dann habe ich's und dann kann ich's. Aber wir sind jetzt noch in der Phase, dass die Emissionen sehr unterschiedlich sind. Das heißt, die unterscheiden sich immer wieder, weil sie immer wieder neue Features hinzufügen und vertesten wollen. Wir sind auch immer noch nicht da, dass wir sagen, wir haben einen großen Emittenten, der wirklich bis zum Investor durch in ein Wallet settelt. Das würde nämlich bedingen, dass ich überhaupt als Investor die technische Voraussetzung schaffen muss, plus die regulatorischen Anforderungen wie Neuproduktprozess etc. Haben muss, damit ich überhaupt, wenn ich jetzt wieder an die KfW denke, damit ich den Token aus dieser KfW-Anleihe wirklich in meinem eigenen Wallet zum Beispiel verwahren könnte. Deswegen gibt es momentan da noch andere Lösungen dazu. Also da sind noch einige Zwischenschritte notwendig, bis wir da ankommen.
Ja, und ich glaube, zur Skalierung gehört ja am Ende auch der Produktbedarf dazu. Und man muss ja auch sagen, wir waren jetzt in der Bubble. Wir haben einen eingeschränkten Markt von Playern, die entweder in Wave 1 oder Wave 2 teilgenommen haben. Und all die haben Interesse, diese Technik zu verproben. Wie sieht es im Rest des Markts aus? an die Player, die eben nicht teilgenommen haben, an diesen Tests, ist der Marktbedarf dort auch da und sie haben sich das erstmal nur angeschaut und es fehlen jetzt vielleicht hier und da Intermediäre, die denen helfen würden, das Ganze so zu machen oder ist das ein Markt aus den Beteiligten, die sich da erstmal nur zusammengefunden haben? Das ist durchaus, glaube ich, auch eine Frage der Skalierung und bei Skalierung fällt mir natürlich auch, sagst du eben als Projektleiter, ja, das Thema Ende-zu-Ende-Integration ein. Also wenn ich wirklich skalieren will, dann muss ich die manuellen Schritte, die wir natürlich jetzt durch so ein Testfeld dazwischen hatten, ausnehmen. Ich muss die einzelnen Schritte, die Tokengenerierung aus dem Bestandssystem ermöglichen, damit wir nicht noch ein System daneben stellen und diese Schnittstellen wirklich mit einzubringen. Und ich glaube, auch da ist in der Zukunft auch noch Ausbaumöglichkeit einfach das Ganze. Ne? Also wenn wir jetzt, wir machen das jetzt, es funktioniert, aber ein Echtzeitreporting auf diese Sachen, das wäre natürlich auch eine feine Geschichte. Ich glaube, man könnte die Liquidität auch noch effizienter bereitstellen, wenn wir automatisierte Verbindungen zum Intraday oder Liquiditätsmanagement hätten innerhalb der Banken. Ich habe eben gesagt, eine Brücke tut es auch. Spannend wären ja trotzdem smarte Vertragsvorlagen, die Transaktionsbedingungen stärker berücksichtigen und automatisch ausführen, wenn bestimmte Kriterien da sind. Kommt ja auf das Wertpapier ein bisschen an, wo das so relevant ist, aber da können wir sicherlich noch einiges mit rausholen und das, ja.
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass diese Projekte, die momentan laufen, dass sie in weiten Teilen skalierbar sind, dass wir da hinkommen. Momentan ist es halt noch eine sehr kleine Community, die sich immer wieder gegenseitig anspricht, wenn es um Beteiligung an solchen Projekten geht. Wir haben dieses Projekt mit dem Bankhaus Metzler zum Beispiel durchgeführt, die uns auch schon an anderer Stelle zu dem Thema sehr gut mit an die Hand genommen haben. Die verfügen da natürlich auch über sehr einschlägige Erfahrung und scheuen das da auch nicht. Aber ich war auch im Sommer auf einer Kapitalmarktkonferenz in Deutschland unterwegs und da wurde die Frage ans Auditorium gestellt, wer hat sich denn eigentlich schon mal mit dem Thema Tokenisierung beschäftigt und wer plant es in Zukunft denn? Und das Ergebnis war leider ziemlich ernüchternd. Wir waren irgendwo bei 80, fast 90%, die gesagt haben, kenne ich nicht, will ich aber auch nicht. Und wir müssen natürlich auch dazu übergehen, dass wir nicht nur die Vorteile für uns als Emittent oder für die Infrastrukturanbieter herausstellen, sondern dass wir das auch den Investoren schmackhaft machen. Was ist denn eigentlich das Feature für dich dabei? Hast du da irgendwelche Vorteile davon? Oder wer überzeugt mich denn als potenziellen Investor, warum ich mich an so einem Projekt, wenn ich nicht gerade ein Fable dafür habe und digital affin bin, warum soll ich mich denn daran beteiligen? Und dann kommen wir nämlich leicht hin zum Thema Skalierbarkeit.
Genau, jetzt sind wir quasi abgebogen beim Nachweis der Skalierbarkeit und das Fazit ist, sie kann doch gar nicht nachgewiesen werden, weil nicht genügend Nachfrage da ist. Ja, also sie bleibt nachzuweisen. Weitere, ja, eigentlich Hoffnungen, die ich mir als Projektleiter machen würde, jetzt im Rahmen der EZB-Trials, wäre die Interoperabilität mit bestehenden Systemen zu erreichen, würde ich einen Haken dran setzen. Performance-Ziele beim Settlement auch. Ich glaube, ihr seid zufrieden mit diesen 40 Minuten. Und regulatorische Anforderungen, soweit sie denn da sind, was ja jetzt in diesem Spezialfall, nämlich der tokenisierten Namensschuldverschreibung, eben weniger regulatorische Anforderungen. Aber die da sind, die habt ihr erfüllt. Eben, weil ihr seid ja sowieso im regulierten Finanzmarktumfeld unterwegs. Insofern, ja, ist mein Eindruck eigentlich sehr positiv, dass ihr also nicht nur ein Live-Produkt lanciert habt, sondern dabei auch wirklich gute Erkenntnisse gewonnen habt.
Doch, dem kann ich tatsächlich so zustimmen. Für mich eine spannende Erkenntnis in der Diskussion erstmal, und wir hatten ja auch eine rechtliche Beratung mit dabei, war auch, dass wir tatsächlich aufpassen müssen, dass wir nicht die Natur des Wertpapiers ändern. Also, dass wir nicht zu liquide werden. Und dann haben wir eigentlich plötzlich kein Inhaberpapier mehr, Inhaberschuldverschreibung, sondern wir sind viel näher an dem klassischen Wertpapier. Das heißt, wir müssen, glaube ich, hier und da durchaus dran denken, eine Bremse wenn man so möchte, ins Produkt einzubauen, was Handelbarkeit und Ähnlichem angeht, damit wir nicht die Natur des Produkts unabsichtlich, ne? Man kann sie ja absichtlich ändern und sich überlegen, dass man vielleicht zukünftig ein anderes Produkt für den gleichen Prozess verwenden möchte, aber dass wir nicht plötzlich aus einem Produkt ein anderes machen, wobei das sicherlich auch Fragen sind, die man auch weiter mit der Regulierung, dem Aufseher zu diskutieren hat.
Gut, jetzt zum Abschluss wollen wir natürlich ja auch den Ausblick wagen. Und jetzt haben wir ja die glückliche Situation, dass wir einen Bankvertreter und einen Berater am Start haben und damit natürlich einen Blick auf die Branche als Ganzes werfen können. Ja, vielleicht nochmal aus dem Projekt rauszoomen. Wo seht ihr denn die größten Herausforderungen für die Finanzbranche, was Tokenisierung betrifft? Jetzt mal fokussiert auf Deutschland, Österreich, Schweiz. Wegen mir auch nur fokussiert auf Deutschland. Die größten Herausforderungen.
Christian, willst du starten?
Dann starte ich gerne mal. Also das, was ich sehe, ist das Thema Marktakzeptanz, was wir gerade schon gestresst haben. Aber auch die Interoperabilität der verschiedenen Systeme, also nicht der bestehenden Systeme in-house, sondern ich habe verschiedene Infrastrukturanbieter. Wir hatten hier im Cashlink, es gibt halt auch andere konkurrierende Unternehmen dazu, dass die im Zweifel auch miteinander funktionieren. Das Thema Primärmarkt versus Sekundärmarkt. Also Sekundärmarkt jetzt nicht explizit für eine Namensschuldverschreibung, weil das ist an der Stelle ja auch da gar nicht gewünscht, das Thema Handelbarkeit. Aber wenn es, du sagtest ja, rauszoomen aus dem Ganzen und das den Tokenisierungskosmos so als Ganzes betrachten, das sind für mich so die Hauptherausforderungen für die Branche. Und wie ich schon gesagt habe, dass wir eben den Status quo auch regulatorische Anforderungen, dass wir den mindestens in die tokenisierte Welt retten und gegebenenfalls auch verbessern.
Ja, das Los des zweiten Sprechenden, mein Hauptpunkt wäre der Sekundärmarkt auch gewesen. Also ohne funktionierenden Sekundärmarkt stellt man sich ja die Frage, wofür stelle ich ein Asset auf eine DLT? Wenn ich mir dann OTC jemanden suchen muss, der das kauft, toll, dass ich einen dezentralisierten Markt habe, wo weltweit jemand darauf zugreifen könnte, in der Theorie. Jetzt lassen wir mal die Regulatorik zur Seite. Aber wenn ich dann keinen Markt habe, an dem ich es handeln kann und anfassen kann. Ich meine, da kommt noch was. Ich glaube, das ist dann hoffentlich das wirklich fehlende Puzzlestück. Der andere Teil ist aber tatsächlich, wir haben es hier und da mal wieder angesprochen, das ist auch wirklich Senior Management Buy-in. Das klingt sehr beraterlastig, aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Denn wenn nicht ein Eigeninteresse von Einzelpersonen darin besteht, was zu treiben, dann ist das so transformativ und eingreifen in den Bestandsprozess, dass das auch wirklich von oben mitgetrieben werden muss. Das ist nicht eine klassische Bottom-up-Geschichte, die sich so nach und nach reinbringt, wenn denn nicht der Wille da ist, die aus meiner Sicht Finanzmarkt, Infrastruktur der Zukunft mitzugestalten, dann könnten wir uns sehr viel Wind aus den Segeln nehmen und das könnte sehr stark dauern, während man dann, und das ist vielleicht auch meine Außensicht, sieht, dass es durchaus Player aus anderen Jurisdiktionen gibt, die ganz heiß auf den deutschen Markt schauen und dort gerne mehr machen würden. Da fehlen vielleicht noch hier und da ein, zwei Stellschrauben. Aber dann sehen wir plötzlich, dass bei allem Positiven, was ich vorher gesagt habe, wir haben ein Eurosystem, was uns das Testen ermöglicht. Wir gehen in der Regulierung immer weiter, ein bisschen Tempo verloren, aber grundsätzlich geht es in der Regulierung in einem guten Tempo weiter. Wenn wir allerdings als Markt in Deutschland die Möglichkeiten nicht nutzen, und zwar so lange nicht, bis wir dann sehen, dass Global Player in unseren Markt gehen und das hier nutzen, dann könnte es gut sein, egal wie globalisiert dieser Markt ist, wir durchaus eine Chance verpassen. Und das ist vielleicht echt eine Herausforderung für die Branche, das auch zu erfassen, dass das ein Handlungsbedarf ist.
Gut, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist schon auch so die Technologieintegration in Legacy-Systeme. Ich weiß nicht, also inwieweit das bei euch eine Challenge ist, aber generell ist es natürlich schon eine Herausforderung, insbesondere für Kernbankensysteme, dann tokenisierte Assets, die ja auf einer ganz anderen Finanzmarktinfrastruktur spielt, mit den Legacy-Systemen zu verbauen. Könnt ihr das bestätigen oder ist es bei euch einfach eine andere Insel, auf der alles gebaut wird und das ist überhaupt nicht integriert?
Ich wünschte, wir wären auf einer anderen Insel. Das sind wir aber nicht. Nein, also wir haben diesen POC haben wir ja natürlich nicht integriert, sondern der lief einfach standalone. Aber die Lösung für die Zukunft muss natürlich sein, dass das in die Legacy-Systeme integriert wird. Und das, was man hört, ist aber ja auch, dass die Anbieter von Kernbanksystemen darauf vorbereitet sind. Und ich kann für unseren Fall sprechen, dass der Anbieter, für den wir uns da entschieden haben, dass der das wohl zukünftig auch kann. Ist im Zweifel dann wieder ein Modul, was man da irgendwo zusätzlich erwerben muss oder anflanschen muss. Aber da sehe ich schon auch, dass sich da die Infrastrukturanbieter, auch was Kernbanksysteme angeht, dahingehend gut öffnen.
Ja, vorbereitet sind, vorbereitet sein werden müssen. Irgendwie in dem Umfeld sehe ich es, glaube ich. Ich würde das allerdings jetzt nicht zu einem digitalen Asset-spezifischen Thema machen. Also weil die Anpassung von Kernbanksystemen oder Legacy-Systemen an neue Herausforderungen ist eine laufende Herausforderung tatsächlich in verschiedensten regulatorischen Anpassungen, in zum Teil neuen Asset-Klassen. Das ist ja wirklich der laufende Wandel, den man in den Banken sieht. Und gleichzeitig sieht man dann noch große SAP-Transformationen, die sicherlich auch noch Herausforderungen an die Bankenlandschaft stellen. Aber ja, das wird Arbeit. Aber nicht nur eine spezifische für das Thema, sondern das kommt, glaube ich, mit jeder Veränderung.
Ja, Jens, Christian, ich schlage vor, wir machen einen Strich drunter. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr so offen und transparent eure Learnings geteilt habt zu einem Asset, über das wir hier noch nicht so viel gesprochen haben. Ich würde euch noch einladen, jetzt so eure Kernbotschaft aus dem Projekt mit den Zuhörern zu teilen. Ja, also entweder was ihr dazugelernt habt oder ein Fehler, den ihr nie wieder machen würdet. Was ist eure Kernbotschaft zur Tokenisierung von Namensschuldverschreibungen?
Also meine Kernbotschaft ist, wir können eine echte tokenisierte Namensschuldverschreibung auch als fehlendes Puzzleteil aus dem EBWE darstellen und sind somit dann, was diesen Aspekt angeht, gewappnet für die Zukunft.
Und ich zoome ein bisschen weiter raus, weil ich habe den Eindruck, wir haben zum Schluss ganz viele Probleme behandelt. Nochmal den Sprung zurück auf die positiven Sachen am Anfang. Man sollte sich davon jetzt aber auch nicht abschrecken lassen. Ich glaube, das sind klassische Schmerzen des Wandelns. Und wir sehen, und das finde ich so positiv daran, dass wir Heilsversprechen, die zum Teil ja über Jahre jetzt nach vorne gebracht worden sind, eingelöst sehen. Wir sehen auch, dass andere Sprecher das Ganze übernehmen. Ist ja durchaus ein großer Unterschied, ob ich rumlaufe und sage, da ist ein Mehrwert drin, das wird die Finanzmarktinfrastruktur der Zukunft, oder ob die EZB das tut, was man in den letzten Veröffentlichungen ja durchaus sieht. Und da wird das Ganze für mich noch viel mehr Realität. Ich glaube, das ist so für mich der Weg nach vorne. Das sollte man auch mitnehmen als Kernbotschaft. Das wird nicht wieder verschwinden, sondern es wird weitergehen.
Gekommen, um zu bleiben. Ja, ein Mantra, das hier oft verwendet wird. Ich danke euch ganz herzlich. Ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dranbleiben bis zum Ende. Ja, wir freuen uns dann auf die Diskussion in unserer Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr in den Shownotes oder bei LinkedIn, bei YouTube, wo wir auch noch unterwegs sind. Und da freuen wir uns auf eure Kommentare, eure Likes, euer Teilen. Genau, und wir laden natürlich auch zu kritischen Diskussionen ein. Also ja, seid nicht schüchtern, sondern ja, seid streng mit uns und diskutiert, ja, ob diese Welt tokenisierte Namensschuldverschreibungen braucht. Heutiges Fazit ist tendenziell ja. Also danke Christian, danke Jens, schön, dass ihr da wart. Macht's gut.
Vielen Dank. Danke dir. Ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.